Der Raid wiped. Zum vierten Mal. Der Boss hat eine neue Mechanik. Die Gruppe hat sie nicht rechtzeitig verstanden. Und am Ende lag die halbe Party am Boden. Und in jedem Raid-Chat, den ich je gesehen habe, passierte danach dasselbe. Der Heiler war zu langsam. Wer stand in der Fläche? Können wir mal bitte auf die Ansagen achten? Alle zeigen nach unten in der Gruppe. Niemand zeigt auf sich selbst. Kommt euch das bekannt vor? Dann wart ihr wahrscheinlich schon einmal in meinem Incident Postmortem oder in einer Sprint-Retro nach einem gescheiterten Release. Gleiches Muster, anderer Name. Wer hat das nicht getestet? Warum ist das durchs Review gerutscht? Ich hatte doch gesagt, dass wir das anders bauen sollten. Der Raid-Chat und der Incident-Channel sind sich näher, als es klingt. Und dann gibt es noch die andere Sorte von Raid-Leadern oder Tech-Leads. Die, die nach dem vierten Vibe oder nach dem dritten fehlgeschlagenen Deploy sagen, Stopp, ich habe die Mechanik nicht klar genug erklärt. Ich habe die Rollen nicht sauber verteilt. Das ist mein Fehler, nicht eurer. Lass uns das nochmal machen und diesmal erkläre ich es besser. Das ist keine nette Geste, das ist keine falsche Bescheidenheit. Das ist die Voraussetzung dafür, dass beim fünften Versuch oder beim nächsten Release etwas anders läuft. Darum geht es genau in einem der prägnantesten Führungsbücher der letzten Jahre, Extreme Ownership von Jack Willink und Leif Babin, zwei Ex-Navy SEAL-Offiziere, die im Häuserkampf von Ramadi im Irak eines der härtesten Gefechte ihrer Karriere geführt haben und danach ein Trainingsunternehmen aufgebaut haben, das seither auch in der Softwarebranche zum Standardwerk zum Engineering Leads geworden ist. Die These bleibt dieselbe. Ob Gefecht, Raid oder Sprint. Es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Leader. Das ist vielleicht ein unbequemer Satz und heute nehme ich ihn auseinander und zeige, was er für euren nächsten Raid bedeutet und für euer nächstes Teammeeting nach einem gescheiterten Sprint. Willkommen bei Co-op Mode. Ich bin Georg und heute spielen wir Raid Leader. Okay. Fangen wir mit dem Kernsatz an, dem das Buch seinen Titel gibt. Extreme Ownership bedeutet, der Leader besitzt alles in seiner Welt. Nicht das meiste. Nicht das, wofür er direkt verantwortlich war. Alles. Jedes Ergebnis, jeder Fehler, jeder Vibe. Der Leader nimmt die volle Verantwortung, ohne Ausreden, ohne Schuldzuweisung nach unten und ohne Verweise auf äußere Umstände. Willink und Babin haben das nicht am Schreibtisch entwickelt. Jedes Kapitel im Buch folgt derselben Struktur, eine Situation aus dem Häuserkampf, eine Komplikation, eine Entscheidung und dann die Übertragung auf Führung im Unternehmenskontext. Das ist kein Zufall, weil sie wollen etwas zeigen. Diese Prinzipien wurden unter den höchsten denkbaren Belastungen getestet. Nicht in irgendeinem Seminarraum. Und die zentrale Lektion aus diesen Gefechten war fast immer dieselbe. Wenn eine Mission schief geht, lag es fast nie daran, dass die Soldaten schlecht waren. Es lag daran, dass die Führung unklare Befehle gegeben hatte, die falschen Prioritäten gesetzt hatte oder nicht sichergestellt hatte, dass jeder seine Rolle wirklich verstanden hatte. Übertragen auf unseren Raid. Wenn eure Gruppe wiped, ist die erste Frage nie, wer hat den Fehler gemacht? Die erste Frage ist, habe ich als Raid-Leader die Mechanik so erklärt, dass sie wirklich jeder verstanden hat? Habe ich die Rollen klar genug verteilt? Habe ich sichergestellt, dass die Person, die in der Fläche stand, überhaupt wusste, dass da eine Fläche kommt? Das ist No Bad Teams, Only Bad Leaders, eines der schärfsten Kapitel im Buch. Die These ist provokant, weil sie so absolut klingt. Aber sie meint etwas Präzises. Ein Team performt schlecht, wenn ihm die Führung fehlt. Nicht, weil die einzelnen Menschen unfähig sind, sondern weil niemand ihnen die Klarheit, die Ressourcen oder die Rahmenbedingungen gegeben hat, gut zu spielen. Und hier kommt die Stelle, an der viele Führungskräfte aussteigen, weil sie sich denken, naja, aber manchmal ist es wirklich der Spieler, der einen Fehler gemacht hat, oder? Naja, klar, Menschen machen Fehler. Aber Extreme Ownership fragt nicht nach, wer hat den Fehler gemacht, sondern sie fragt, was hätte ich als Führungskraft tun können, damit dieser Fehler unwahrscheinlicher wird? Training, klare Kommunikation, bessere Vorbereitung. Das Ergebnis gehört der Führungskraft, auch wenn die Handlung von jemand anderem ausgeführt wurde. Aber Extreme Ownership ist keine Einbahnstraße nach oben. Es gibt zwei Verantwortlichkeiten hier, nicht nur eine. Die erste liegt bei der Führungsperson. So lange muss erklärt werden, bis wirklich jeder den Plan verstanden hat. Nicht, bis er einfach nur gesagt worden ist, sondern wirklich, bis man sich vergewissert hat, dass er überall angekommen ist. Die zweite Ebene liegt bei jedem Einzelnen, auf jeder Hierarchieebene, so lange nachzufragen, bis der Plan und vor allem das Warum dahinter wirklich sitzt. Und das gilt für jeden Junior genauso für den erfahrensten Senior in der Gruppe. Das deckt sich mit einer anderen einflussreichen Idee aus der Führungsliteratur, Simon Sinek's Start with Why. Sinek's Kernthese ist ja, Menschen folgen nicht dem, was ihr tut oder wie ihr es tut, sie folgen dem Warum dahinter. Ein Team, das nur die Anweisungen kennt, führt Befehle aus. Ein Team, das das Warum verstanden hat, trifft im Zweifel auch ohne neue Anweisung die richtige Entscheidung. Genau diese Brücke brauchen wir gleich noch einmal, wenn wir zu Decentralized Command kommen. Nicht nachzufragen ist kein Zeichen von Kompetenz. Es ist eine stille Ausrede, sich später hinter, das wurde nicht klar genug gesagt, zu verstecken. Wenn Raid schweigt, obwohl er die Ansage nicht verstanden hat, gibt seine eigene Extreme Ownership ab und schiebt die gesamte Verantwortung zurück zur Führungsperson, wo sie nicht alleine hingehört. Beide Seiten müssen ihren Teil leisten. Der Leader erklärt, bis der Plan sitzt und jeder Einzelne fragt nach, bis das Warum sitzt. Fehlt einer der beiden Seiten, bricht die ganze Konstruktion. An der Stelle vielleicht noch ein kurzer Rückbezug. In Folge 3 haben wir über Friendly Fire gesprochen, Blameless Postmortems und die Frage, was hat das System scheitern lassen? Wer hat den Bug gebaut? Das klingt fast wie das Gegenteil von Extreme Ownership, ist es aber nicht. Beides zeigt in dieselbe Richtung, nur auf unterschiedlichen Ebenen. Blameless heißt, ich mache niemanden im Team für den Fehler verantwortlich. Extreme Ownership heißt, ich als Führungsperson mache mich für das Ergebnis verantwortlich. Das eine schützt das Team nach außen, das andere verpflichtet die Führungsperson nach innen. Zusammen ergeben sich eine Kultur, in der viele Fehler passieren dürfen, aber der Leader trotzdem die Verantwortung trägt, sie seltener zu machen. Zwei der leiseren, aber wichtigeren Kapitel im Buch, Belief und Check the Ego. Belief zuerst. Eine Führungsperson, der eine Strategie ansagt, an die er nicht selber glaubt, wird von seiner Gruppe meistens nicht ernst genommen, weil er sie nicht gut genug verkaufen kann. Egal wie gut es klingt. Menschen merken, wenn jemand nur die Worte sagt, aber die Überzeugung fehlt. Willink beschreibt das aus dem Kontext des Militärs. Bevor er selbst einen Einsatzbefehl an seine Truppe weitergeben konnte, musste er ihn verstehen und selbst davon überzeugt sein. Sonst hätte er ihn nicht glaubwürdig führen können. Und Belief beginnt mit einer Grundannahme, die man sich manchmal aktiv erarbeiten muss. Dass die Person, die eine Entscheidung getroffen hat, mit guten Absichten gehandelt hat. Nicht naiv, sondern als Ausgangspunkt. Dieses Vertrauen ist nicht automatisch da. Gerade wenn ihr die Entscheidung noch nicht versteht, müsst ihr es euch bewusst vornehmen. Manchmal auch aktiv aufbauen. Interaktion für Interaktion. Ohne diese Grundannahme fragt ihr nicht mehr ehrlich nach dem Warum. Ihr sucht nur nach Bestätigung, dass die Entscheidung falsch war. Und manchmal bleibt eine Entscheidung auch nach ehrlichen Nachfragen in euren Augen falsch. Und das ist auch okay so. Aber oft stellt sich heraus, was von eurer Position aus wie ein schlechter Call aussieht, passt in ein größeres Bild, das die Führung sieht und ihr nicht. Andere Prioritäten, andere Constraints, andere Informationen, die aus guten Gründen noch nicht geteilt werden. Eine Führungsperson, der die Aufstellung kurz vor dem Pool nochmal umwirft, obwohl die alte eigentlich funktioniert hat, hat vielleicht gerade gesehen, dass die nächste Encounter-Phase eine Fähigkeit braucht, die nur mit der neuen Aufstellung machbar ist. Von unten sieht das aus wie eine schlechte Entscheidung. Von oben ist es die einzig richtige. Das heißt für uns, wenn eure Führung euch eine Priorität von oben durchreicht, mit der ihr selbst nicht einverstanden seid, ist das eine schlechteste Option, sie halbherzig weiterzugeben. Die zweitschlechteste Option ist, öffentlich dagegen zu wettern. Die richtige Reihenfolge ist, Fragen stellen, bis ihr die Begründung wirklich versteht. Und wenn ihr sie versteht, könnt ihr sie glaubwürdig vertreten. Wenn ihr sie nach ehrlichen Nachfragen immer noch für falsch haltet, ist das ein Gespräch mit der eigenen Führung und nicht ein Flurfunkkommentar an das eigene Team. Das bringt mich zum nächsten Punkt, und zwar das Ego. Das vielleicht unbequemste Kapitel im Buch, weil es niemanden ausnimmt, auch die Autoren nicht. Sie beschreiben Situationen, in denen ihnen ihr eigenes Ego eine bessere Entscheidung verhindert hat. Der Punkt ist einfach, aber schwer zu leben. Ego verzerrt die Wahrnehmung der Realität. Wer sein Ego zu sehr mit seiner Position verknüpft hat, kann keine Kritik mehr annehmen, keine eigene Fehleinschätzung mehr erkennen, keine bessere Idee von einer rangniedrigen Person mehr akzeptieren. In Gaming-Begriffen, der Raid-Leader, der eine Strategie durchdrückt, weil er sie erfunden hat, nicht, weil sie die beste im Raum ist. Der DPS-Spieler, der eine bessere Rotation kennt, sagt etwas dazu und die Antwort ist nicht, gute Idee, lass uns das so testen, sondern ich entscheide hier. Das ist Ego, das die Party schwächer macht, nur damit eine Person sich nicht in Frage stellen muss. Check the Ego heißt nicht, hab kein Selbstvertrauen. Es heißt, trenne deinen Selbstwert von der Frage, ob eine bestimmte Idee, deine oder eine andere, die beste im Raum ist. Aber wie erkennt man das eigene Ego überhaupt, bevor es Schaden anrichtet? Ego ist per Definition ein blinder Fleck. Allein sieht man ihn selten. Ich habe zwei Werkzeuge, die euch dabei helfen können. Das erste ist 360-Grad-Feedback. Nicht nur die Einschätzung von oben einholen, sondern auch von den Peers und von den Menschen, die euch direkt reporten. Wer nur nach oben fragt, bekommt eine geschönte Version der eigenen Wirkung. Die ehrlichsten Signale kommen fast immer von unten in der Hierarchie. Von denen, die eure Entscheidungen ausbaden, aber am seltensten gefragt werden. Das zweite Werkzeug, das ist sowas, was eben ein bisschen durch die Presse geistert, aber es ist Achtsamkeit und zwar im wörtlichen Sinne trainiert. Und zwar in zwei Richtungen. Nach innen. Zu erkennen, in welchem Moment das eigene Ego anspringt. Dieses kurze Zucken, wenn jemand die eigene Idee in Frage stellt, noch bevor der Verstand überhaupt reagiert hat. Wer das bei sich selbst früh genug bemerkt, kann die Verteidigungsreaktion abfangen, bevor sie laut wird. Und das hilft auch mir immer ganz gut, wenn ich merke, dass ich kritisiert werde und sofort in eine Verteidigungshaltung gehe, da kurz innezuhalten und zu hinterfragen, was passiert hier gerade. Nach außen hin zu lernen, die Reaktion der anderen zu lesen, das kurze Zögern, bevor jemand widerspricht, der Blick, der zwischen zwei Teammitgliedern wechselt, wenn eine Entscheidung gerade schief geht. Wer nur auf die Worte hört, verpasst die Hälfte der Informationen, die ein Raid-Chat oder ein Stand-Up eigentlich liefert. Und das erfordert Übung. Niemand verlangt, dass man das sofort kann, aber das sind Anzeichen, die man immer und immer wieder trainieren kann. Das gehört für mich auch dazu, dass ich gesagt habe, wenn man als Führungskraft anfängt, startet man wieder bei Null. Und das sind genau die Fähigkeiten, die es gilt, nach und nach wieder aufzubauen. Okay, jetzt zum Herzstück des Buches. Vier Prinzipien, die Blink und Babin die Laws of Combat nennen. Sie stammen direkt aus dem Häuserkampf, aber sie übersetzen sich fast 1:1 in Teamführung. Erstens, Cover und Move. Im Häuserkampf bedeutet das, ein Team bewegt sich nie geschlossen ungedeckt vor. Ein Teil sichert, während der andere Teil vorrückt. Kein Element im Team kämpft für sich alleine. In der Partysprache aus Folge 2 haben wir das schon behandelt. Ein Team aus lauter Damage-Dealern wiped, während niemand tankt und niemand heilt. Cover und Move ist dieselbe Idee, nur in einer schärferen Formulierung. Teams gewinnen nicht, weil einzelne Spieler brillieren. Sie gewinnen, weil jede Rolle die andere absichert. Das klassische Teamwork, von dem wir alle schon mal gehört haben. Zweitens, keep it simple. Willink beschreibt, wie komplexe Pläne unter Stress zusammenbrechen. Soldaten unter Beschuss können sich keine 12 Schritte merken, sie können sich 3 merken. Und genau deshalb müssen Pläne so einfach sein, dass sie auch unter Chaos noch funktionieren. Kennt ihr Raid-Strategien mit 14 verschiedenen Ansagen, 3 Sonderpositionen und einem Zeitplan auf die Sekunde? Die funktionieren nie. Sie brechen zusammen, sobald der Boss die erste unerwartete Aktion macht und die Hälfte der Gruppe aus dem Rhythmus kommt. Eine einfache Strategie, die jeder auch im Stress noch abrufen kann, schlägt jede komplexe Strategie, die niemand unter Druck vollständig ausführen kann. Hier auch der Hinweis nochmal auf Divide and Conquer. Ein Schritt nach dem anderen. Man darf gerne einen großen Plan haben, aber keep it simple. Das ist eins der wichtigsten Prinzipien. Drittens, priorisieren und ausführen. Das ist vielleicht der bekannteste Satz aus dem ganzen Buch. Relax, look around, make a call. Wenn mehrere Probleme gleichzeitig auf einen einprasseln und im Gefecht passiert das ständig, ist der Reflex, versuchen, alles gleichzeitig zu lösen. Und das Ergebnis, man löst nichts richtig. Die Antwort der Seals darauf ist, einen Schritt zurücktreten, so kurz es geht, identifizieren, welches Problem am dringendsten ist und dieses Problem lösen, dann das nächste. In Folge 8 haben wir über Bug-Invasion-Modus gesprochen. Die Person, die in der Krise ruhig bleibt, wird zur Orientierungsfigur. Priorisieren und ausführen ist die konkrete Handlungsanleitung dafür. Wenn im Raid gleichzeitig eine Fläche kommt, ein Ad spawnt oder Tank die Aggro verliert, relax, look around, make a call. Was killt uns zuerst, wenn wir es ignorieren? Das zuerst lösen. Und nochmal, auch das braucht Übung. Das muss man sich bewusst machen, dass man überhaupt in so einer Situation ist. Und das ist eigentlich auch die große Kunst, in dieser Situation die Ruhe zu bewahren, ausatmen, zu schauen, was passiert hier, einatmen und dann weitermachen. Ein Schritt nach dem anderen. Viertens, Decentralized Command. Das ist das Prinzip, das am meisten Vertrauen verlangt und am meisten Wirkung hat. Eine einzelne Führungsperson kann in einem chaotischen Gefecht nicht jede einzelne Entscheidung selber treffen. Er muss seine Absicht, sein Leaders Intent, so klar kommunizieren, dass jede Untereinheit in seinem Sinne selbst entscheiden kann, ohne auf Rückfrage zu warten. Für uns bedeutet das, der Raid Leader kann nicht jede Mikroentscheidung während des Kampfes treffen. Aber wenn Rolle, Ziel und Priorität vorher klar sind, kann der Heiler selbst entscheiden, wann er einen Cooldown einsetzt, ohne im Kampf nachzufragen. Der Tank kann selbst entscheiden, wann er die Aggro wechselt. Decentralized Command heißt nicht weniger Führung, sondern es heißt vielmehr so viel Klarheit vorher, dass weniger Führung während der Ausführung nötig ist. Und hier zahlt sich diese doppelte Verantwortung aus, die wir eingangs beschrieben haben. Und genau hier trifft Cynics Start with Why auf Willings Decentralized Command. Decentralized Command funktioniert nur, wenn jeder Einzelne vorher so lange nachgefragt hat, bis er das Warum wirklich verstanden hat. Nicht nur die Anweisung. Nur wer die Absicht dahinter kennt, kann im Kampf oder bei der Softwareentwicklung selbstständig richtig entscheiden. Wer die Frage vorher verschluckt hat, kann im entscheidenden Moment nicht plötzlich improvisieren. Und das ist nochmal so, so wichtig. Leute können eigene Entscheidungen treffen, wenn sie verstanden haben, worum es geht, wenn sie die Priorisierung verstanden haben, wenn sie die Klarheit verstanden haben. Sobald eine Unsicherheit da ist, brauche ich eine Ebene höher, um nochmal nachzufragen, um zu verifizieren, ist es richtig, habe ich alle Daten. Wenn das alles vorher klar ist, kann ich tatsächlich selber agieren, eben in dem Sinne, der vorgegeben ist. Zum Schluss der Satz, mit dem das Buch endet und vielleicht der am meisten zitierte ist: Discipline equals freedom. Das klingt zunächst wie ein Widerspruch. Disziplin fühlt sich nach Einschränkung an, Freiheit nach dem Gegenteil. Willink dreht das um. Wer die Grundlagen diszipliniert trainiert hat, die immer gleichen Bewegungsabläufe, die Standardprozeduren, die eintrainierten Reaktionen, der hat im entscheidenden Moment die Freiheit zu improvisieren, weil das Grundgerüst so verinnerlicht ist, dass es keine bewusste Aufmerksamkeit mehr braucht. Für den Raid bedeutet das ein Team, das die Grundmechanik eines Encounters diszipliniert eintrainiert hat, Positionierung, Rotation, Kommunikation, hat im Kampf die kognitive Kapazität frei, auf die unerwarteten Varianten zu reagieren, die der Boss einbringt. Ein Team, das schon mit der Basismechanik kämpft, hat keine Freiheit übrig, wenn etwas Unerwartetes passiert. Es bricht zusammen. Und das kennt vielleicht auch jeder von uns. Also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, als ich angefangen habe, Trainings für die EBM zu halten, war ich am Anfang nur damit beschäftigt, die Folien richtig vorzulesen. Ich war noch nicht mal dabei, irgendwie Inhalte oder Zusammenhänge klarzumachen, geschweige denn auf die Reaktion meiner Teilnehmer zu achten. Und erst als diese Präsentationstechnik mit viel Übung und auch das Auseinandersetzen mit den fachlichen Inhalten so bei mir drin war, konnte ich diese Präsentation, diese Schulung so halten, dass ich improvisieren konnte, dass ich gut auf die Signale der Teilnehmenden eingehen konnte, dass ich auf Fragen eingehen konnte, dass ich im Skript hin und her switchen konnte. Und im Prinzip ist es genau das, was hier auch beschrieben wird. Wenn ich das Handwerk verstanden habe, wenn ich es verinnerlicht habe, dann kann ich anfangen zu improvisieren, dann kann ich schauen, wo sind bessere Lösungen und dann habe ich deutlich mehr Freiheit, um andere Dinge auch anzugehen. Und das führt zur letzten Idee, die das ganze Buch zusammenhält. Und zwar, wenn es wirklich um Führung geht. Und zwar bedeutet die Führung für Willink und Barbin eine extreme. Selbstbewusst zu sein, aber nicht arrogant. Mutig, aber nicht rücksichtslos. Eine Führungsperson, aber auch ein Follower gegenüber der eigenen Führung zu sein. Fürsorglich gegenüber dem Team, aber fähig, auch harte Entscheidungen treffen zu können, wenn es denn sein muss. Kein Prinzip aus dem Buch funktioniert isoliert bis zum Anschlag. Extreme Ownership, konsequent übertrieben, wird zu einer Führungsperson, die niemand mehr Verantwortung überlässt und jedes Detail selbst kontrolliert. Das Gegenteil von Decentralized Command. Simple übertrieben wird zu einem Leader, der komplexe Realitäten ignoriert. Führung ist die ständige Suche nach der Balance zwischen diesen Polen, nicht die Anwendung der einzelnen Regeln. Okay, nochmal zurück zum Anfang, der Raid, der viermal vibet. Der Unterschied zwischen der Gruppe, die beim fünften Versuch immer noch vibet, und der Gruppe, die den Boss schließlich legt, liegt selten am fünften Versuch selbst. Er liegt daran, was zwischen dem vierten und dem fünften Versuch passiert ist. Hat der Raid-Leader die Verantwortung übernommen und die Erklärung nachgeschärft? Oder hat er die Schuld verteilt und gehofft, dass es beim nächsten Mal von alleine besser läuft? Extreme Ownership ist kein Buch über Schuldgefühle. Es ist ein Buch darüber, dass Kontrolle und Verantwortung zusammengehören. Wer sagt, das war nicht meine Schuld, gibt gleichzeitig die Kontrolle ab, es beim nächsten Mal besser zu machen. Also nochmal zusammengefasst euer Loot für heute. Erstens, es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Leader. Das ist kein Vorwurf an euch, das ist eine Einladung. Jedes Ergebnis eures Teams als etwas zu behandeln, das ihr beeinflussen könnt. Zweitens, Belief und Check in Diego gehören zusammen. Glaubt an das, was ihr vertretet, bevor ihr es weitergeht, und trennt euren Selbstwert von der Frage, wer im Raum die beste Idee hatte. Drittens, Cover and Move. Simple. Priorisieren und ausführen. Decentralized Command. Die vier Laws of Combat sind keine Militärpoesie. Sie sind eine Checkliste für jedes Team unter Druck. Viertens, Discipline equals Freedom. Trainiert die Grundlagen so diszipliniert, dass im entscheidenden Moment Kapazität für das Unerwartete übrig bleibt. Fünftens, Führung ist keine einzelne Regel. Jedes Prinzip aus diesem Buch kann, übertrieben, ins Gegenteil kippen. Die Kunst ist, wie immer im Leben, die Balance zwischen den einzelnen Fällen zu halten. Der nächste Why passiert auf jeden Fall. Garantiert. Die Frage ist nur, wer danach als erstes den Mund aufmacht und was gesagt wird. Das ist Co-op Mode. Das war Folge 12. Wenn euch die Folge etwas mitgegeben hat, freue ich mich über eine Bewertung auf podcaster.de oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Und schreibt mir, wann habt ihr das letzte Mal die Verantwortung für einen Vibe übernommen, der eigentlich auch jemand anderen hätte zuschreiben werden können. Bis zum nächsten Mal. Play nice.